HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Manche haben uns ja bekämpft und für unberührbar erklärt. Und dann waren wir nach der Bundestagswahl eine stinkende Leiche. Und jetzt gibt es eine Chance auf ein Comeback. Und diese Chance auf ein Comeback werden wir nicht verspielen, indem wir uns von wem auch immer zum nützlichen Idioten für beliebige Mehrheiten machen lassen.
Manchmal kriegt ein Boxer einen Leberhaken, aber das heißt noch nicht, dass die nächste Runde schon an den Gegner geht.
Wir sind uns sehr bewusst, dass wir diese Herausforderungen des Bundestagswahlkampfes genauso meistern wollen, wie wir jetzt das in den drei Landtagswahlkämpfen gemacht haben.
Krönen Sie Ihre Biografie durch die Mitgliedschaft in der FDP am heutigen Tag.
Wie sich dann dort Mehrheiten gestalten, das kann heute noch keiner voraussagen. Aber das Signal ist klar, die Freien Demokraten gewinnen an Unterstützung hinzu und mit diesem Vertrauen werden wir sehr verantwortungsvoll umgehen.
Unsere Wählerinnen und Wähler haben FDP gewählt wegen eines politischen Wechsels in Düsseldorf, aber auch, weil sie ausdrücklich die Freien Demokraten stärken wollten für unser Comeback im Bund. Ich fühle mich also bestätigt und bestärkt.
Aus dem schwarzen Loch ans Licht, die FDP ist wieder da. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wird sie wohl mitregieren. Und auch in Berlin will sie nach der Bundestagswahl wieder eine Rolle spielen. Die Reaktionen darauf sind gespalten. Oh graus, die Neoliberalen sind zurück. Das fürchten Altlinke und erinnern sich an die frühere FDP unter Guido Westerwelle. Andere verweisen darauf, dass sich die Partei von Grund auf erneuert habe und dass sie in NRW mit einem modernen Wahlkampf auffallend viele junge Leute erreicht hat. Sind das also die Themen der Freien Demokraten oder der selbstbewusst ironische Stil von Christian Lindner? Der will auf jeden Fall nach Berlin und der jüngste Deutschland-Trend befeuert seine Ambitionen. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, die Rückkehr der FDP, so das Thema heute Abend in HR2 der Tag. Jetzt erstmal fährt die FDP aber nicht nach Berlin, sondern richtet sich im Düsseldorfer Landtag ein. Danach sieht es aus, CDU und Freie Demokraten biegen nun in die Zielgerade.
Irgendwie ging es dann doch ziemlich schnell. CDU und FDP haben sondiert und gerade mal 5 Tage nach der Landtagswahl beschlossen, dass sie über eine gemeinsame Regierung verhandeln wollen. Wenn die Landesvorstände der Parteien zustimmen, soll es schon am Dienstag erste Koalitionsgespräche geben. Das langfristige Ziel: Nordrhein-Westfalen soll unter den Bundesländern gegenüber dem Bund auch in Europa wieder mehr Gewicht bekommen, so CDU-Chef Armin Laschet.
Wir wollen deshalb eine Nordrhein-Westfalen-Koalition bilden, die das Besondere dieses Bundeslandes, dieses Industrie- und Energielandes, dieses Landes mit der Vielfalt unterschiedlicher Kulturen und Religionen, der Unterschiedlichkeit zwischen den ländlichen Regionen und den städtischen Ballungsräumen, diese Besonderheit soll durch diese Koalition gestaltet werden.
Vor allem in der Bildungs- und Wirtschaftspolitik und bei der inneren Sicherheit müsse sich etwas verändern. Genau diese Themen standen bei beiden Parteien auch im Mittelpunkt des Wahlkampfs. Für FDP-Chef Christian Lindner ist wichtig, dass beide Seiten bereit sind, eine faire Einigung zu finden. Beide Parteien müssten in einer Koalition ihr eigenes Profil schärfen und dem Wählerwillen gerecht werden, so Lindner.
Deshalb gehen wir mit großer Spannung und Zuversicht in die jetzt anstehenden Gespräche mit der CDU. Unser Ziel ist, dass nach 5 Jahren Nordrhein-Westfalen fairer, freier, weltoffener und digitaler ist als heute.
Wie Gespräche verlaufen, hängt ja bekanntlich auch immer davon ab, wer die Gespräche führt. Armin Laschet und Christian Lindner sind schon lange beim Du, kennen und respektieren sich. An mangelnder Sympathie oder mangelndem Vertrauen also sollten die Verhandlungen nicht scheitern. Wichtig ist FDP-Chef Lindner, dass diese schwarz-gelbe Koalition etwas Neues ist. Kein Aufguss der Koalition von 2005 in Nordrhein-Westfalen und kein Aufguss der Koalition von 2009 im Bund.
Wir wollen das neu vermessen und verheutigen. Wort habe ich besonders bewusst für die CDU-Kollegen gewählt, weil das ja das Zweite Vatikanische Konzil ist, ne? Die ja, Verhäutigung.
Dass du sowas kennst.
Ja. Oder Update wird es in der FDP-Sprache heißen. Ne?
Dieses schwarz-gelbe Update soll auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bundestagswahl ein Projekt auf Landesebene sein. Im Grunde lautet dabei die Botschaft: Wir machen das in und für Nordrhein-Westfalen, so CDU-Chef Armin Laschet.
Das, was wir hier machen, ist ein Projekt der nordrhein-westfälischen FDP und der nordrhein-westfälischen CDU. Wir definieren für unser Land, was richtig ist. Und das stellt die Interessen des Landes auch gegenüber dem Bund dann klar.
Damit würde CDU-Chef Armin Laschet im Grunde schon ein Wahlversprechen einlösen. Denn der noch amtierenden SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat er im Wahlkampf immer wieder vorgeworfen, gegenüber der Großen Koalition im Bund die Interessen Nordrhein-Westfalens zu wenig zu vertreten.
Bettina Altenkamp aus Düsseldorf. Das soll sich jetzt unter Schwarz-Gelb ändern. Was für eine Überraschung. Armin Laschet hatte wohl eher auf die Grünen und Jamaika gehofft, aber nun reicht es tatsächlich mit einer hauchdünnen Mehrheit für Schwarz-Gelb. Dieser Wahlfrühling war ja ohnehin für so einige Überraschungen gut, zum Beispiel auch für die, dass auf einmal doch mehr Regierungskonstellationen denkbar sind als bislang angenommen. Denn in der Vergangenheit haben wir immer wieder gehört, klassische Zweierbündnisse sterben aus. Möglich sind nur noch die Große Koalition als Verlegenheitslösung oder Dreierbündnisse, bei denen so viele Interessen untergebracht werden müssen, dass es zwangsläufig knirscht. Nun die erstaunliche Wendung. In Düsseldorf läuft es hinaus auf eine bürgerliche Koalition. Schon alleine deshalb, weil sich SPD und Grüne allen anderen Bündnissen verweigern. Thomas Jäger ist Professor für internationale Politik an der Uni Köln. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pierrot.
Herr Professor Jäger, nun haben wir also mit der FDP eine neue Machtoption. Ist das auch eine Blaupause für den Bund? Eben haben wir ja gehört, dass beide Verhandlungspartner schwer darum bemüht sind, diesen Eindruck zu zerschlagen.
Na, das gibt die Zahlen, geben die Zahlen nicht her, wenn man fragt, wie würde denn im Bund gewählt? Und es hat ja auch in Nordrhein-Westfalen überrascht, dass es gerade diese eine Stimme mehr ist, die 100. Stimme im Landtag, die dann dazu geführt hat, dass sich diese Machtoption überhaupt eröffnet hat. Das hatten ja vorher nicht viele, sicher auf dem Zettel. Und nachdem dann die SPD sagte, dass sie eben nicht unter einem CDU-Ministerpräsidenten in eine Koalition geht und eine Koalition mit den Grünen ziemlich ausgeschlossen wurde, weil die Grünen in NRW eben etwas anders aufgestellt sind, als das etwa in Schleswig-Holstein oder in Baden-Württemberg der Fall ist. Nun, da blieb diese Konstellation übrig und das Wahlergebnis gibt sie her. Und so werden am Ende dieser sicher nicht einfachen Gespräche wird eine Regierung stehen, die aber von beiden sicher nicht als Fanal für Berlin ausgerufen wird. Da sollte man sich auch nicht zu früh freuen, wenn man in den Wahlkampf einsteigt.
Christian Lindner ist nun in einer merkwürdigen Zwangslage. Auf der einen Seite verhandelt er in Nordrhein-Westfalen als NRW-Landeschef mit der CDU. Auf der anderen Seite nimmt ihm das den Wind aus den Segeln. Er kann dann als Parteichef wiederum nicht mehr so gut auf die CDU in Berlin eindreschen.
Na, den Spagat, den hat er ja relativ gut im Wahlkampf hinbekommen und er wird ihn auch weiterhin bekommen. Das waren ja so seine Sätze, wenn er sagte, wir wollen keine Leihstimmen. Wer die CDU wählen will, der soll sie auch wählen. Da hat er sich ziemlich deutlich abgegrenzt und von sich aus gar nicht auf diesen Weg führen lassen. Ach, man könnte doch die ein oder andere Stimme der FDP geben, um ein solches schwarz-gelbe Regierung zu ermöglichen. Ich vermute, dass er das eben auch durchhält im Bundestagswahlkampf. Und dieser Spagat ist auch deshalb wichtig, weil, wie das ja in der Anmoderation schon gesagt wurde, die neue FDP ganz stark verhindern will, dass sie mit der FDP, die aus dem Bundestag herausgeflogen ist, in Verbindung gebracht wird.
Lassen Sie uns mal auf diesen unfassbaren Wiederaufstieg der FDP schauen. Die war 2013 tot, erledigt. Sie stürzte im Bund von 14,6% im Jahr 2009 auf 4,8%. Das ist ein Erdrutsch von rund -10%. Jetzt ist die FDP wieder da, nicht nur wiederbelebt und noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen, sondern putzmunter. Wie ist das Christian Lindner, dem Parteivorsitzenden, gelungen?
Nun, es ist dadurch gelungen, dass er sich von diesem Desaster distanzieren konnte. Das hat er ja relativ früh gemacht. Er war Generalsekretär, hat sich dann nach Nordrhein-Westfalen zurückgezogen. Und die Scherben haben dann die Westerwelle und Röslers, die Baas und Niebels produziert, die eben alle nicht mehr in der FDP eine Rolle spielen. Das war ja auch für die Partei mehr als nur ein kleiner Wechsel des Personals, sondern ein enormer Imagewechsel. der hier vorgenommen wurde. Und wenn man sieht, in Nordrhein-Westfalen hat das dazu geführt, dass man 4% dazu gewonnen hat. Das ist auch ungefähr das, was man momentan im Bund dazu gewinnt. Also von dem letzten Ergebnis, das knapp unter 5% lag, ist man jetzt irgendwo bei 8-9% angelangt. Das wird sich bis in September hin noch ein wenig bewegen, was da möglich ist. Aber Lindner hat die Partei vor allem imagemäßig völlig neu aufgestellt und dafür den Erfolg eingefahren.
Image ist aber nicht unbedingt Inhalt. Er beteuert ja immer wieder, wir sind eine komplett andere Partei, wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ist das tatsächlich so? Man könnte ja auch den Eindruck bekommen, die Partei hat sich inhaltlich gar nicht so groß verändert, sondern nur im Auftreten und im Stil.
Na, Sie haben natürlich eine ganze Reihe von Themen beibehalten, die die FDP immer gehabt hat. Wenn von innerer Sicherheit gesprochen wird bei der FDP, dann gibt es immer sofort das Schild Vorsicht, aber nicht auf Kosten der Privatsphäre. Bildungspolitik ist stets ein Thema der FDP gewesen. Die Digitalisierung und Wirtschaftspolitik genauso. Also die FDP hat sich inhaltlich nicht völlig neu erfunden, aber sie hat sich, wie andere Parteien auch, in dieser schnelllebigen Zeit neu aufgestellt. Und man darf nicht unterschätzen, wie wichtig es eben ist, diese Inhalte dann auch mit Personen herüberzubekommen. Und da sieht man ja, wie stark das in allen Parteien fokussiert wird.
Ja, die FDP ist ja jetzt auch komplett zugeschnitten auf Christian Lindner, der dann allerdings in 4 Monaten nach Berlin abrauschen will. Er ist in NRW der beliebteste Politiker und gerade bei den jungen Wählern, denen zwischen 18 und 24, hat die FDP gepunktet. In dieser Altersgruppe haben 15% der Wähler für die FDP gestimmt. Was ist das für ein Signal auch in Richtung Berlin?
Nun, das zeigt einmal, dass man mit einer kontinuierlichen Arbeit eben auch so eine schwere Niederlage wieder wettmachen kann, wenn die Programmatik stimmt und wenn die Organisation stimmt und gleichzeitig eben die Pressearbeit richtig gemacht wird. Sie haben zu Recht gesagt, er ist der beliebteste Politiker in Nordrhein-Westfalen und das ist für jemanden aus einer in Anführungszeichen kleinen Partei ja doch nicht gewöhnlich. Das ist etwas, was die FDP über die Jahre gemacht hat. Jetzt kommt hinzu, dass sie in den letzten 4 Jahren ein wenig außerhalb der Berichterstattung war. Das heißt, man konnte sich über die anderen besser aufregen als über die Freien Demokraten. In Düsseldorf waren sie in der Opposition. Ansonsten hat man häufig nichts von ihnen gehört. Das mag ein kleiner Vorteil sein, weil dann frischer Wind versprochen werden kann. Und das ist in Wahlen immer gut.
Und das geht einfacher aus der Opposition heraus. Professor Thomas Jäger von der Uni Köln, vielen Dank. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Die Rückkehr der FDP ist unser Thema heute Abend in HR2 der Tag. Und wenn es darum geht, Bündnisse zu schmieden, dann hilft manchmal der Blick in die Welt der Fabeln. Hier wird Wahrheit so verkleidet, dass sie auf den ersten Blick niemandem wehtut. Die Lehren daraus sind aber deutlich, zum Beispiel bei Aesop und der Fabel von Hund, Hahn und Fuchs. Lerne, wenn sich zwei zusammentun, können sie einen dritten ausstechen.
Ein Hund und ein Hahn taten miteinander eine Reise. Als es Nacht ward, kroch der Hund in einen hohlen Baum und der Hahn setzte sich auf die Äste. Gegen Mitternacht fing der Hahn, seiner Gewohnheit nach, an zu krähen, worauf sogleich ein Fuchs, der in der Gegend da herumschlich, unter den Baum kam. Das Maul wässerte ihn nach dem Hahne, und er wollte versuchen, ob er ihn durch gute Worte herablocken könnte. Er schwur, er habe, solange er auf der Welt sei, noch nie eine so englische Stimme gehört. Und was wollte er nicht darum geben, wenn er das liebe Geschöpf umarmen dürfte, das ihn mit einer so vortrefflichen Serenade erfreut hätte? »Lieber Freund«, sagte der Hahn, »rede unten mit dem Pförtner, dass er die Türe aufmacht. So will ich zu dir herabkommen.« Der Fuchs, der sich nichts weniger als die so nahe Gegenwart des Hundes träumen ließ, tat, wie ihm geheißen war. Und sogleich sprang der Hund heraus, fasste und zerriss ihn.
Kleine Bündnisempfehlung vom griechischen Dichter Aesop, der schon vor rund 1500 Jahren wusste, dass man seine Kräfte bündeln sollte, um einen Dritten auszuboten. Wer weiß, wer um die Liberalen im Herbst noch so alles buhlen wird, sollten sie es denn in den Bundestag schaffen. Die FDP abgestürzt und neu geboren, das ist vom Prinzip her auch schon anderen Parteien ähnlicher Größenordnung passiert. Zum Beispiel der Linken 2002 bis 2005 und den Grünen 1990 bis 1994. Die waren plötzlich ebenfalls weg vom Fenster, nachdem sie die Einheit versemmelt hatten, also den Wunsch der Mehrheit unterschätzten nach einer Wiedervereinigung. Manche Slogans der Grünen waren damals ziemlich kontraproduktiv, gab die Grünen Bundestagsabgeordnete Christa Nickels später zu.
Es war einer unserer größten Fehler, dass wir als Gesamtpartei mit dem Slogan "Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter" in die Wahl gegangen sind. Es war Ignoranz und falsch.
Dennoch ist auch den Grünen das Wiederaufstehen und das Wiederauferstehen gelungen. 1994 kehrten sie mit 7,3% zurück ins nationale Parlament und Joschka Fischer wurde für die folgenden Jahre zum eigentlichen Oppositionsführer. Heute sind die Grünen allerdings wieder in der Krise. Isabel Reifenrath.
Offensichtlich ist es auch so, dass die Themen, mit denen wir im Moment draußen sind, jetzt nicht gerade wahrgenommen werden als der heiße Scheiß der Republik.
Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt nach der Wahlschlappe der Grünen im Saarland. Die großen Themen der Partei sind einfach nicht mehr aktuell. Ausstieg aus der Atomenergie, Bundeswehreinsatz in Afghanistan, Mindestlohn, Ausbau der Kita-Plätze, strengere Tierschutzgesetze. Alles schon erreicht, also sind die Grünen obsolet geworden? Grünen-Politiker wie Robert Habeck in Schleswig-Holstein oder Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg zeigen, das muss nicht so sein. Wobei auch Kretschmann erklärte sich seinen Wahlerfolg 2011 unter anderem mit dem Reaktorunfall in Fukushima.
Die Ereignisse in Japan haben die Menschen aufgewühlt, das Thema in den Vordergrund gerückt. Und die Menschen haben gesehen, dass wir schon sehr weitsichtig, sehr früh aus dieser Technologie raus wollten.
Die Grünen waren ihrer Zeit voraus, jetzt hinken sie hinterher. Ökologische Themen könnten die Grünen zurück zu ihrem Kerngeschäft führen. Wirklich punkten konnten die Grünen schon in ihren Anfangsjahren mit Umweltschutz. Außerdem Anti-Atom-Politik, eine neue dritte Weltpolitik, Geschlechtergerechtigkeit. Joschka Fischer in Turnschuhen, die Gefahr für die Demokratie aus Sicht der SPD damals.
Ich war militant. Ich wurde geprügelt, aber ich habe auch Polizeibeamte geschlagen. Und dazu stehe ich.
Die Grünen waren eine Bewegung. Die Atomkatastrophe in Tschernobyl half ihnen. Auch in der BSE-Krise konnten die Grünen mit Renate Künast als Ministerin punkten.
Den Deutschen ist das Bier heilig. Ich meine, das muss in Zukunft auch für die Kühe gelten. Der Satz heißt, in unsere Kühe kommt nur Wasser, Getreide und Gras.
2003 führte Jürgen Trittin als Umweltminister das Dosenpfand ein. Mehr Mehrwegflaschen werden deshalb nicht gekauft, aber immerhin sind Parks und Gehwege seitdem sauberer. Der Grüne Christian Ströbele kämpft mit fast 78 Jahren noch immer für mehr Bürgerrechte und gegen einen Überwachungsstaat. 2013 war er der einzige Grüne mit einem Direktmandat für den Bundestag.
Das zeigt, dass Bündnis Grüne Mehrheiten gewinnen können. Es geht nicht mehr darum, um 3, 5 oder 10%, sondern es geht darum, in Wahlkreisen die Mehrheit zu gewinnen. Und das habe ich geschafft.
Christian Ströbele, Einzelkämpfer für die Grünen. Und diese Rückkehr, besser ein sensationeller Aufschwung, ist nun also der FDP gelungen. 11,5% in Schleswig-Holstein, 12,6% in NRW. Wobei das vielleicht weniger Stimmen für die Partei, denn Stimmen für die beiden Spitzenkandidaten gewesen sein dürften, speziell in NRW. Dort haben die Wähler ihr Kreuz für Christian Lindner gemacht, denn der wirkt so frisch und unverbraucht, was zum einen am Redetalent des Parteichefs liegt. Grundsätzlich spricht er frei und bedient sich dabei der gesamten Klaviatur. Er begründet, er spitzt zu, er provoziert, das aber wohl dosiert. Zum anderen ist Christian Lindner dieser coole Typ aus dem Werbespot, der im Unterhemd, am Smartphone, der sich vor laufender Kamera den Dreitagebart rasiert, das alles in Schwarz-Weiß-Ästhetik. Gestaltet hat diese Kampagne die Berliner Werbeagentur Heimat und deren Geschäftsführer Kreation Matthias Storath. Guten Abend.
Hallo.
Herr Storath, früher sahen Wahlplakate der FDP so aus, dass einem da jede Menge unangenehmes Gelb entgegensprang und dann das Profil eines Spitzenkandidaten, der dauernd lächelte, das wirkte doch ziemlich künstlich und starr. Wo wollten Sie mit Ihrer Kampagne hin?
Ich glaube, dass Kommunikation nur dann erfolgreich ist, wenn sie eine Wahrheit enthält. Und die Wahrheit im Falle eines FDP-Chefs ist natürlich, dass es da nicht nur jeden Tag Erdbeereis gibt, sondern dass es eben auch da ganz viele Tage gibt, in denen es Dresche gibt und ganz viel Arbeit. Das ist eine Wahrheit und das ist menschlich und echt. Und ich glaube, das hebt sich auch gerade in der politischen Kommunikation hervor, wo ja doch alles sehr gestreamlined ist und die Sprüche dann doch gerne wie so Fußballer-Interviews daherkommen. Genau.
Allerdings wirkt jetzt Christian Lindner im Wahlkampf auf den Plakaten eher ziemlich stilisiert, denn gehetzt oder gestresst. Diese Wahlplakate in NRW, das war eigentlich wirklich nur Christian Lindner, Christian Lindner, Christian Lindner, wie er sich das Jackett überstreift, wie er an einer Graffiti-Wand vorbeiläuft. Kritiker sagen, da haben sie ernsthafte Politik mit einem Laufsteg verwechselt.
Das ist natürlich totaler Quatsch.
Dann erklären Sie mal, warum.
Christian Lindner kann ja jetzt auch nichts dafür, dass er so gut aussieht. Und wir werden jetzt ja auch nicht alles unsere Energie da reinsetzen, ihn möglichst schlecht aussehen zu lassen. Und es geht natürlich, und es ist natürlich tatsächlich üblich, dass der Spitzenkandidat die Hauptrolle spielt. Angela Merkel wird ja jetzt auch zur Bundestagswahl nicht parallel Ursula von der Leyen plakatieren. Und da muss man natürlich sagen, wenn Sie mal diese Plakate anschauen in NRW und das neben die CDU- und SPD-Plakate hängen oder den grünen Plakaten hängen, dann werden Sie da wirklich ein Übermaß an Inhalten tatsächlich finden von Digitalisierung, Bildung. Natürlich immer drastisch zugespitzt. Zum Beispiel haben wir mal geschrieben zum Thema Bildung, nur weil Kinder gerne im Dreck spielen, müssen die Schulen nicht so aussehen. Also da wird ja schon ein relativ harter Punkt gemacht und ein klarer Punkt für Bildung.
Allerdings die SPD und die Grünen, die haben durchaus auch Wahlplakate gedruckt, wo es um Arbeitslosigkeit ging oder um Energie und das ganz ohne Konterfei. Bei Ihnen bringt Ihnen das jetzt den Vorwurf ein, das sei nur so eine One-Man-Show oder wenn man den alten hautdicken Kubicki in Kiel dazu zählt, höchstens eine Show für zwei.
Naja, irgendjemand Schlaues hat gesagt, es ist besser, man hat eine One-Man-Show, glaube ich, als überhaupt keine Show. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht zu Parteiinhalten äußern. Ich kann nur sagen, dass die, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit den SPD-Plakaten, die SPD hat natürlich, ich würde jetzt mal sagen, auch viel mehr Plakatflächen zur Verfügung. Die können auch mal was anderes plakatieren. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich selbst mal zu Wahlkampfzeiten in Düsseldorf auch war. Und da war das Konterfei von Frau Kraft schon relativ präsent.
Die FDP, die hatte ja unter Guido Westerwelle den Fehler gemacht, dass damals ebenfalls eigentlich die ganze Partei um ihren Chef kreiste. Aber irgendwann merkt doch der Wähler, dass es da an Personal und Leuten in der zweiten Reihe fehlt. Irgendwann ist ja auch das Kriterium einfach nur jung sein. Das ist ja die Art, wie Christian Lindner stilisiert wird, nicht mehr genug, oder?
Also zu Inhalten oder Aufstellungen kann ich mich natürlich nicht äußern. Ich bin ja der Kreative und ich kann mich nur zur Kommunikation äußern, deswegen würde ich da gerne passen.
Parteichef Lindner hat ja immer wieder betont, wir haben uns unseren Fehlern in der Vergangenheit gestellt, wir machen es besser. Ihr Rat an die Partei, also keine 18 mehr an die Sohlen kleben und kein Bierchen mehr im Big Brother Container trinken?
Naja, ich bin jetzt nicht in der Position, gute Ratschläge zu geben. Es gibt ja auch genug Leute auf der Welt, die gute Ratschläge geben. Ich glaube grundsätzlich, dass natürlich Kommunikation eine Wahrheit beinhalten sollte, echt sein. Und man sollte nie versuchen, etwas zu sein, was man nicht ist. Und wenn man dann zu schrill wird oder wenn das dann plötzlich Sachen sind, mit denen man überhaupt nichts mehr zu tun hat, also wo das Produkt, das man darstellt, eigentlich nichts mehr mit der Kommunikation zu tun hat, sondern eigentlich Selbstzweck ist und es geht nur noch darum, Aufmerksamkeit zu erheischen, dann wird es natürlich schwierig und davon muss man natürlich grundsätzlich abraten, vor allem in der politischen Kommunikation, aber natürlich in der politischen Kommunikation, das kann man sich ja so vorstellen, das ist kurz vor Wahl und dann laufen die Gehirne heiß und dann sagen alle, wir brauchen irgendwas, was unglaublich fancy ist und total rockt und dann ist natürlich die Versuchung groß, Gags zu produzieren. Und Gags ist eigentlich immer die große Katastrophe. Ein Gag, da ist man mal Talk of the Day, vielleicht Talk of the Week, aber das verpufft relativ schnell, sieht man jetzt ja auch gerade in der Bundespolitik. Gags haben keine
Halbwertszeit. Haben keine Ausdauer. Jetzt ist es so, dass bei diesem Wahlkampf es ganz anders gelaufen ist. Damit waren Sie auch sehr erfolgreich, beziehungsweise die FDP. Was können da andere Parteien von der FDP lernen, auch zum Beispiel gerade in Bezug auf soziale Medien?
Von der FDP kann man letzten Endes Konsequenz, glaube ich, selbst lernen. Eben so eine Kampagne durchzuziehen mit dem Spitzenkandidaten, die so pur ist, ohne Photoshop auskommt, ohne Senioren, die Hände schütteln, ohne Kinder, die lachen, das kann man da, glaube ich, schon draus lernen. Und ich glaube, wenn man jetzt den Social-Media-Wahlkampf anschaut, so Anfang des Jahres gab es ja, ich will jetzt gar nicht nennen von wem, einen großen Hype im Social Media und alle waren begeistert. Es wurden T-Shirts gedruckt, wie toll das jetzt alles ist und welcher Messias da kommt. Das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, das funktioniert kurzzeitig in Social Media, wird aber relativ schnell als artifiziell und Hype dechiffriert. Was man dann tatsächlich vielleicht dann lernen kann, ist, dass man schon authentisch bleiben soll. Also was ich ja die ganze Zeit jetzt, glaube ich, schon wahrscheinlich zum fünften Mal in diesem Interview gesagt habe.
Die Botschaft ist angekommen, ja.
Nie versuchen, jemand zu sein, der man nicht sein will. Und da gehört eben auch dazu, also ich sag mal, diese Kommunikation hat eigentlich alles falsch gemacht, was man so normalerweise unter politischer Werbung so versteht. Also da gibt's ja die Regeln, ach, am besten schreibt man das Land mit rein, NRW. Eine Deutschlandfahne oder NRW-Flagge ist auch gut. Dann wir ist auch immer gut und so weiter. Diese Kommunikation hat eigentlich alles falsch gemacht. Und Sie haben ja vorhin in dem Anspieler den Film genannt, wo es ja eigentlich nur um das Gefühl geht, da kriegt jetzt ein Parteichef für eine Aussage richtig Dresche. Das würde ja nie jemand bringen. Das macht aber gerade die Authentizität aus, ein schwieriges Wort, unglaublich. Und das mögen dann auch, glaube ich, Menschen in einer Zeit, in der alles so artifiziell ist, da ist jemand authentisch. Und das wird vor allem in Social Media belohnt, aber vor allem auch nachhaltig belohnt.
Matthias Strohrath, einer der Geschäftsführer der Agentur Heimat in Berlin. Vielen Dank. Sie hat für die FDP den Wahlkampf in NRW ersonnen. Und mit dem war Christian Lindner also überaus erfolgreich. So erfolgreich, dass nun die Hauptstadt am Horizont erscheint. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Die Rückkehr der FDP, unser Thema heute in HR2 der Tag. Und da spekulieren wir munter darüber, ob das im Herbst was wird mit Schwarz-Gelb. Werden Union und FDP einen gemeinsamen Weg antreten, so wie die beiden Reisenden in der Fabel?
Zwei Reisende gingen miteinander einen Weg. Und plötzlich bückte sich der eine und hob etwas auf. »Ei, sieh«, sprach er, »da habe ich einen Geldbeutel gefunden.« »Nein«, sprach der andere, »wenn zwei Freunde miteinander wandern, so musst du nicht sagen, ich habe ihn gefunden, sondern wir haben ihn gefunden.« »Ich bitte um Verzeihung«, erwiderte der Erste, »ich habe ihn gefunden und will ihn auch behalten.« Kaum hatte er es ausgesagt, als sie hinter sich ein Geschrei nach einer Bande Diebe, welche auf der Straße einen Beutel geraubt hatten, hörten. »Ach, Bruder«, sprach der Finder, »nun sind wir verloren.« »Oh, pfui«, versetzte der andere, »du musst nicht sagen, wir sind verloren, sondern ich bin verloren. Denn da ich den Fund nicht mit dir geteilt habe, so bin ich auch nicht willens, das Hängen mit dir zu teilen.«
Und die Moral von der Geschichte, wer ein Bündnis eingeht, sollte gute und schlechte Dinge teilen. Wer bei den Vorteilen egoistisch wird, hat später das Nachsehen. Sie hören HR2, der Tag. Der FDP ist es gelungen, ein neues Leben zu beginnen. Über Nordrhein-Westfalen haben wir viel gesprochen, schauen wir nun nach Schleswig-Holstein. Auch dort will die FDP an die Macht. Aber sie darf, wie auch in Düsseldorf, nicht überziehen. Sonst wird noch etwas anderes wiederbelebt, nämlich der Eindruck, dass es der FDP wie früher schon nur um Posten und Dienstwagenschlüssel geht. Noch eine Parallele zwischen Düsseldorf und Kiel, auch der Spitzenkandidat im Norden, Wolfgang Kubicki, will weiter nach Berlin und im September in den Bundestag wechseln. Dort streben beide allerdings nach eigenen Angaben kein Ministeramt an. Vorher wird allerdings noch Jamaika in Kiel der Weg bereitet und dieser Weg ist schon so gut wie beschritten.
Sie kommen sich langsam näher. CDU, Grüne und FDP in Schleswig-Holstein haben zum ersten Mal gemeinsam die Möglichkeiten einer Jamaika-Koalition ausgelotet. In einem Kieler Hotel trafen sich die drei Verhandlungsteams mit jeweils 4 Mitgliedern. CDU-Landeschef Daniel Günther kündigte nach dem Treffen an,
dass wir heute als CDU sehr deutlich sagen werden, dass wir für Dienstag von unserer Seite aus unseren Parteigremien empfehlen werden, dass wir in Koalitionsverhandlungen eintreten wollen für Jamaika.
Bisher waren die Grünen in der Regierung zusammen mit SPD und Südschleswigschem Wählerverband. Die CDU saß in der Opposition. Nicht leicht, sich da anzunähern.
Wir wissen, dass es in einigen inhaltlichen Punkten noch ein weiter Weg für alle Parteien ist. Wir sind bereit, uns auch in den Bereichen zu bewegen, wo es notwendig ist. Aber das Gespräch haben wir als ausgesprochen konstruktiv und als solide Grundlage dafür gesehen, dass wir jetzt in Koalitionsverhandlungen eintreten. Und den Vorschlag werde ich am Dienstag meinem Parteivorstand der CDU machen.
Dass Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold zuvor noch eine Gesprächseinladung der SPD angenommen hatte, störte den CDU-Verhandlungsführer nicht. Die Grünen hatten gleich nach der Wahl angekündigt, mit allen Parteien, die in Frage kommen, sprechen zu wollen. Monika Heinold bleibt bei dieser Zusage. Die Richtung der Grünen ist noch offen.
Für uns Grüne ist klar, dass wir jetzt mit der SPD in eine Gesprächsrunde gehen, dass wir Montagabend in unseren Gremien tagen, um für Dienstag einen Beschluss vorzubereiten. Dienstag ist Parteitag. Wir waren uns einig, dass wir, wenn wir denn in ein Dreierbündnis gehen, dieses auf vertrauensvoller Ebene aufbauen müssen und auch wollen. Eine Dreierkonstellation kann nur funktionieren, wenn alle drei gewillt sind, konstruktiv nach vorne gerichtet dieses Land gestalten zu wollen, zu modernisieren. Für uns Grüne ist die ökologische Modernisierung wichtig.
Weil vor allem die grüne Basis Jamaika kritisch sieht, sollen die Mitglieder, wenn es zu einem Koalitionsvertrag kommt, darüber abstimmen. Die FDP tendiert schon länger zu Schwarz-Grün-Gelb. Entsprechend fällt auch das Votum von Parteichef Heiner Gaag positiv aus.
Wir haben heute über Dinge gesprochen, die uns verbinden, nämlich der Anspruch in Verantwortung vor dem Land Schleswig-Holstein, eine moderne, zukunftsfähige und dauerhaft stabile Regierung jedenfalls versuchen auszuhandeln. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass es dafür auch ein entsprechendes Votum der Freien Demokraten am Dienstagabend geben wird.
Anders als die Grünen hat die FDP das Gesprächsangebot der SPD über eine Ampelkoalition nicht angenommen. Dass Parteichef Ralf Stegner das als taktisches Manöver auslegt, macht FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki wütend.
Mit dem Genossen Stegner reden wir nicht mehr.
Und so bleibt neben Jamaika nur noch eine Regierungsvariante, die Große Koalition. Aber die schließt wiederum die SPD aus.
Konstantin Gill aus Kiel. Alle drei Jamaika-Parteien gehen dort nun also in medias res, gut 2 Wochen nach der Landtagswahl. Und in Kiel am Ostufer in Ellerbeek ist auch Özgürcan Baş, der stellvertretende Landesschülersprecher der Gymnasien in Schleswig-Holstein. 17 Jahre jung und damit durfte er diesmal auch mitwählen. Das Alter wurde ja auf 16 runtergesetzt. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt. Wir wollen jetzt nicht von Ihnen hören, wen Sie gewählt haben, aber Sie haben ja jede Menge mit Leuten in ihrem Alter über die Landtagswahl gesprochen. Vorhin haben wir bei Thomas Jäger gehört, dass die FDP gerade bei den jungen Wählern, denen zwischen 18 und 24 gepunktet hat. Was hören Sie da von Ihren Leuten? Womit war die FDP da so erfolgreich?
Die FDP hat, finde ich, mit mehreren Sachen überzeugt. Sie haben sehr viel auf jugendpolitische Themen gesetzt. Also das geht zum einen um den Wirtschafts- und Politikunterricht, der an allen Schulen ab der 8. Klasse eingeführt werden sollen. Es geht um die landesweite Einführung von Kinder- und Jugendräten in den Kommunen, die Senkung des allgemeinen Wahlalters auf 16 für alle politischen Ebenen. Und solche Themen sind für Jugendliche einfach attraktiv. Und zum anderen haben sie eine Person wie Kubicki in ihren Reihen, der einfach mit seiner Persönlichkeit überzeugen kann und somit über mediale Präsenz viel erreichen konnte.
Früher war FDP oder liberal ja fast sowas wie ein Schimpfwort. Gerade auch in den sozialen Medien ging damals 2013, nachdem die FDP aus dem Bundestag geflogen war, eine Tirade über sie hernieder. Häme, Hohn und Spott über diese Juppie-Nieten in adretten Anzügen, die für nichts anderes stehen, als Steuern zu senken. Was ist dann heute das Bild junger Menschen von der FDP?
Viele Jugendliche sehen, naja, mehr oder weniger eine Hoffnung in der FDP. Sie möchten beispielsweise über Start-ups Sachen erreichen und dafür setzen sich die Liberalen ja ein, dass jungen Leuten die Möglichkeit gegeben wird, auch selbstständig zu werden bzw. eine Firma zu gründen oder ähnliches.
Also es geht den FDP-Wählern, mit denen Sie gesprochen haben, tatsächlich auch um politische Inhalte und Themen. Denn man könnte der FDP ja auch programmatische Beliebigkeit vorwerfen. Manchmal ist sie da ein bisschen unscharf. Oder ist das einfach so mitreißend, dass Personen wie Lindner und Kubicki, den Sie auch schon angesprochen haben, einfach auch so frei Schnauze sprechen und Charisma haben?
Also es stimmt schon, dass die FDP bei einigen Sachen ungenau ist. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die, weiß ich nicht, die FDP wählen, nur weil sie Kubicki in den Reihen haben oder ähnliches. Aber ich finde, dass auch viele Jugendliche sich damit beschäftigt haben, ob das nun mit dem Wahl-O-Maten ist oder ähnlichem. Und ja, auch viele Leute auch wegen den inhaltlichen politischen Dingen die FDP gewählt haben.
Es heißt ja, Christian Lindner ist so frisch, er wirkt professionell lässig. FDP-Parteikollege Alexander Graf Lambsdorff, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, zieht da einen Vergleich und sagt:
Christian Lindner ist ein junger, reformfreudiger Mann der Mitte, der in dieser deutschen Wahl jetzt antritt. Und die Verbindung zu Emmanuel Macron, also der auch ein junger, reformfreudiger Mann der Mitte ist, die liegt quasi auf der Hand.
Würden das Leute in Ihrem Alter so unterschreiben?
Ich denke nicht. Also klar, viele versuchen, auch die FDP natürlich, vor allem die jungen Leute zu überzeugen. Vor allem so denken die Parteien, die jungen Leute, die ja meist laut ihnen überhaupt ja keine Ahnung haben von der Politik. Und das sollte eigentlich verhindert werden, weil viele, viele Jugendliche ja auch schon selbst ein Meinungsbild haben und somit auch wissen, was sie für Tendenzen haben und somit auch die Partei wählen, mit der sie ja inhaltlich übereinstimmen.
Was denken Sie, war das jetzt ein Aufflackern, diese beiden Wahlerfolge der FDP, oder setzt das für Berlin einen Trend?
Es wurde ja jetzt in den letzten Tagen bekannt gegeben, dass Kubicki auf Platz 1 steht, was die Bundestagswahlen angeht, von Richtung Schleswig-Holstein. Heißt, Kubicki wird uns, wenn nicht so viel schiefläuft, hier in Schleswig-Holstein verlassen und somit Richtung Berlin gehen. Das ist, so finden viele Jugendliche, eine Enttäuschung, weil er viel Werbung gemacht hat für die Politik in Schleswig-Holstein und sich dafür stark machen wollte etc. Natürlich hat Kubicki sich bestimmt was bei gedacht über diese Koalitionsgespräche etc. Möchte er natürlich auch schon Anspielungen machen bzw. Verbindungen knüpfen für die Bundestagswahlen. Denn wie Sie bereits am Anfang gesagt haben, hat die FDP bei der letzten Bundestagswahl nicht allzu sehr überzeugt. Und das möchte man jetzt natürlich gerne verändern bzw. ändern. Und da sind solche Landtagswahlen natürlich die super Möglichkeit, um darauf aufbauen zu können. Wenn man dann beispielsweise in Schleswig-Holstein oder in NRW dann im Landtag sitzt, in der Koalition, wäre das natürlich ein super Startpunkt, um auch auf Bundesebene dann sich in die Koalition mit einzubringen.
Özgürcan Baş, der stellvertretende Landesschülersprecher der Gymnasien in Schleswig-Holstein. Im Norden hat die FDP 11,5% geholt, vielleicht ein Sprungbrett nach Berlin. Und das führt uns zur letzten Fabel von Aesop. Über die zwei Freunde und den Bären. Eine Geschichte darüber, dass gute Freundschaften und Bündnisse gerade auch in der Not halten müssen, auch wenn ein Dritter den Pakt dann torpediert.
Zwei Freunde, die zusammenreiseten und unter sich eins geworden waren, einander in allen Fällen, die sich nur immer ergeben dürften, beizustehen, stießen unterwegs auf einen Bär. Ihm zu entlaufen war nicht mehr möglich. Der eine kletterte daher auf einen Baum, und der andere warf sich, mit dem flachen Gesichte gegen die Erde gekehrt, nieder und hielt den Atem an sich. Der Bär kam gerade auf den letzteren zu, beroch und beschnauperte ihn, indem er die Nase an seinen Mund und seine Ohren hielt, und ließ ihn endlich, weil er ihn für nichts als für einen toten Körper hielt, unverletzt daliegen. Kaum war der Bär weg, als sein Gefährte von dem Baum herabkam und ihn mit einem höhnischen Lächeln fragte, was ihm denn der Bär Gutes in die Ohren gewispert habe. »Er gab mir die Lehre«, antwortete dieser, »mit Leuten keine Gemeinschaft zu haben, die ihre Freunde zur Zeit der Not verlassen.«
Nach dieser Lesart wird sich dann erst zeigen, ob CDU und FDP Freunde werden. Das zeigen die Zukunft und die nächste Krise. Aktuell jedenfalls ist die FDP euphorisiert von ihren Siegen. In NRW waren es 12,6%, ein historisches Ergebnis. Wohlgemerkt hat das eine Partei geschafft, die ihr Chef Christian Lindner mal, wie eingangs gehört, als stinkende Leiche bezeichnete, die in hohem Bogen aus dem Bundestag geflogen war. Abgewählt, abgestraft. Was wiederum ebenfalls historisch ist, denn das war zuvor einer Partei in Deutschland aus der Regierung heraus noch nie passiert. Nun also der triumphale Wiederaufstieg. Die FDP ist wieder da und könnte auch bleiben. Denn die Chancen der Liberalen in den Bundestag einzuziehen stehen nicht schlecht. Bei 8% liegt diese Chance aktuell im ARD-Deutschland-Trend. Vielleicht könnte man da anknüpfen an längst zurückliegende alte Zeiten.
Es ist schon eine ganze Weile her, dass die schwarz-gelbe Politikwelt das letzte Mal so richtig in Ordnung war. Im Oktober 2009 war das. Angela Merkel, Horst Seehofer und Guido Westerwelle hatten in Berlin gerade den Koalitionsvertrag ausgehandelt. Und der FDP-Chef war sichtlich stolz.
Um 2.12 Uhr waren wir mit der Arbeit fertig. Um 2.15 Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft.
In Wahrheit war es der Beginn einer großen Entfremdung. Als die Liberalen 2013 aus dem Bundestag flogen, da haben einige in der CDU-Zentrale sogar gejubelt. Ob auch Angela Merkel ein wenig Schadenfreude verspürt hat, ist nicht bekannt. Wenn, dann hat sie es gut versteckt. Schon ein Jahr später gab es von ihr dann sogar öffentlich Rückendeckung für den damals noch dahinsiechenden Ex-Partner.
Manchmal kann ich mich nur wundern, wie die FDP heute schon von vielen endgültig abgeschrieben wird. Ich rate uns, warten wir es doch einmal in Ruhe ab. Sie ist und bleibt auf jeden Fall unser natürlicher Koalitionspartner.
Und das war beim CDU-Bundesparteitag 2014. Merkel konnte das leicht sagen. Die FDP lag in den Umfragen irgendwo im Niemandsland, zwischen 2 und 3%. Inzwischen ist das bekanntlich anders. Im aktuellen Deutschlandtrend kommen Christian Lindners Freie Demokraten auf stattliche 9%. Und das bevölkerungsreichste Bundesland NRW könnte bald schwarz-gelb regiert werden. Aber funktioniert aufgewärmte Liebe auch im Bund? FDP-Vizechefin Katja Suding betont jedenfalls schon mal, dass die CDU für die Liberalen keinesfalls so etwas wie ein natürlicher Partner sei.
Auch Kanzlerin Merkel ist ja niemand, die auch nur irgendeine Vorstellung davon offenbar hat, mit welchen Projekten sie denn eine gute Zukunft gestalten will.
Und auch in der Union ist man inzwischen deutlich zurückhaltender mit den Zuneigungsbekundungen. Je realistischer die schwarz-gelbe Option wird, umso realistischer wird auch der Blick darauf. Und der ist relativ ernüchternd. Ein bisschen Steuern senken, ein bisschen runter mit den Sozialabgaben, solche Sachen könnte man mit den Liberalen bestimmt gut machen. Aber mit ein bisschen wird sich FDP-Chef Christian Lindner nicht zufrieden geben. Nie mehr will man sich so über den Tisch ziehen lassen wie beim letzten Mal.
Der Wolfgang Schäuble gönnt den Bürgerinnen und Bürgern in Wahrheit nicht einen Cent zusätzlich. Wenn er jetzt 15 Milliarden Euro Entlastung ins Schaufenster stellt, dann heißt das, dass mindestens 30 bis 40 Milliarden Euro möglich sind, liebe Freundinnen und Freunde. Mindestens.
Und das erinnert viele in der Union dann schon wieder an die alte FDP, der man keine Tränen nachgeweint hat. Aber Christian Lindner muss im Falle einer Regierungsbeteiligung liefern, schlicht um die FDP wieder glaubwürdig zu machen. Und genau das macht ihn aus Unionssicht als potenziellen Partner so unbequem. Zumal es in der FDP auch keine Sympathien dafür gibt, dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron beim Umbau der EU entgegenzukommen. Merkels vielleicht wichtigstes Projekt der kommenden 4 Jahre dürfte mit einem Außenminister Lindner jedenfalls nicht leichter werden. Selbst wenn es rechnerisch also reicht, ist Schwarz-Gelb im Bund keinesfalls eine ausgemachte Sache. Da ist es wie im Leben. Der natürliche Partner ist im Alltag nicht unbedingt auch immer der richtige Partner.
Daniel Bauer, vielleicht könnte es im Herbst also reichen für Schwarz-Gelb, für ein fast schon vergessenes Farbenspiel. Fast die Hälfte der bundesdeutschen Geschichte lang hatten sie zusammen regiert, 33 Jahre unter Adenauer und Erhard, unter Kohl und Merkel. Und auch in Nordrhein-Westfalen wäre es doch die logische Konsequenz gewesen. CDU und FDP ziehen das nun selbstverständlich zusammen durch. Nach tradierter Lesart ein Geschenk. Aber noch am Wahlabend sagte Christian Lindner in der ARD, Wunschpartner, CDU, nicht für uns. Die FDP will also weg von der reinen Funktionspartei, der Mehrheitsbeschafferin, der Steigbügelhalterin der CDU. Sie ziert sich und dürfte ihren Preis dadurch nach oben treiben. Ein Hauch von Abneigung schwingt damit. Nie wieder will man sich von der CDU über den Tisch ziehen lassen, wie damals in Berlin. Denn genau so empfinden das rückblickend viele Liberale. Nico Fried, Berlin-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hat diese Zeit miterlebt. Die FDP erst unter Westerwelle, dann unter Philipp Rösler. Ich habe ihn gefragt, Union und FDP sind damals von Beginn an so hart und unversöhnlich aufeinander geprallt, so wie man das eigentlich noch nie zuvor bei einer Bundesregierung erlebt hatte. Waren die zwei von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
Das würde ich so nicht sagen, da hätte man schon mehr draus machen können aus dieser Koalition. Aber sie hatte natürlich das Ausgangsproblem, dass die FDP mit einem unglaublich starken Wahlergebnis damals in diese Regierung gewählt wurde, während die Union ja eher schwach abgeschnitten hat. Und das hat die FDP, insbesondere den damaligen Vorsitzenden Westerwelle, dazu verleitet, sich stärker zu fühlen, als die FDP wirklich war. Er dachte damals, das sei jetzt die dritte Volkspartei und genauso hat er sich auch benommen. Und da ist er natürlich bei Union, CDU und CSU dann gegen Mauern gelaufen, die sich dann auch im Laufe dieser Legislaturperiode nicht mehr haben einreißen lassen.
Die FDP muss Angela Merkel ja damals ziemlich auf die Nerven gegangen sein. Am Anfang haben die Liberalen dauernd an ihr rumgezuppelt und Veränderungen eingefordert. Am liebsten das ganz große Spektakel. Dann gab es innere Konflikte. Die FDP zerlegte sich selbst, gab ein unprofessionelles Bild ab, was dann indirekt auch auf die Union abstrahlte. Warum also sollte Angela Merkel es mit den Freien Demokraten nochmal versuchen, wenn das denn dann überhaupt die Mehrheitsverhältnisse im Herbst zulassen?
Also Frau Merkel selbst ist da, glaube ich, relativ unsentimental oder in diesem Fall müsste man eher sagen, wenig nachtragend. Die ist da sehr pragmatisch. Also die wird mit denen regieren, wo es am Ende eine Mehrheit gibt. Die Erinnerungen an die FDP und an diese Koalition sind natürlich nicht besonders gut, das ist schon richtig. Aber sie weiß, dass in ihrer Partei die FDP nach wie vor als der natürlichste Koalitionspartner gesehen wird. Es ist einfach so, dass insbesondere in Wirtschaftsfragen und einigen anderen Punkten Union und FDP am nächsten beieinander sind und dem würde sie sich am Ende nicht verschließen. Was die persönlichen Beziehungen angeht, wäre es allerdings wirklich schwierig. Zwischen Merkel und Westerwelle gab es ja so eine demonstrative Eintracht, von Freundschaft will ich da gar nicht reden, jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, eher später, eher nach der Regierungszeit und auch als es Herrn Westerwelle dann so schlecht ging. Angela Merkel und Christian Lindner ist die reine Katastrophe, die verachten sich gegenseitig. Also das wäre mit Sicherheit ein großes Problem. Trotzdem, wenn es dafür reicht, wird der Druck in der Union groß sein, diese Koalition einzugehen.
Jetzt war die schwarz-gelbe Bundesregierung eine der unbeliebtesten überhaupt. Allerdings ist es jetzt in der Welt Spekulationen über eine Neuauflage davon nach der Bundestagswahl. Was denken Sie, ist das für die SPD und die Grünen ein Geschenk? Die könnten ja dann das Schreckgespenst beschwören, das vom eiskalten Neoliberalismus, den Deutschland mit Union und FDP bekäme.
Ja, das wäre dann pari-pari, weil natürlich auf der konservativen Seite immer Rot-Rot-Grün als Schreckgespenst heraufbeschworen wird. Ob das tatsächlich mobilisierend wirkt auf linker Seite, auf SPD, Grünen und linken Seite, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Die müssten erst einmal untereinander klären, wie sie denn eigentlich die Alternative aufbauen wollen, sowohl inhaltlich als auch in der Frage, ob man dann eigentlich am Ende überhaupt eine Koalition macht. Die letzten Signale, die Martin Schulz gesendet hat, waren ja eher negativ, was Rot-Rot-Grün angeht.
Schauen wir auf die FDP. Die historische Deutung dieses Wahldebakels von 2013 lautete ja unter vielen Liberalen, Merkel war schuld daran. Sie hat die FDP klein gehalten. Sie hat ihr nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt, so zitiert die Zeit einen Zeitzeugen. Wenn diese Koalition von damals für viele Liberale noch heute so ein Trauma ist, würden die sich denn dann auf so eine Machtoption überhaupt einlassen?
Sie haben ja jetzt in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass Herr Lindner sich genau 24 Stunden geziert hat und dann war der Druck sowohl aus der CDU als auch aus der eigenen Partei, also aus der FDP, so groß, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb, als in diese Koalitionsverhandlungen zu gehen. Ein Ergebnis, wie es da in Nordrhein-Westfalen herausgekommen ist, ist ja durchaus im Bund, vielleicht nicht ganz so, aber von der Art her ähnlich möglich. Und dann könnte er sich dem mit Sicherheit auch nicht entziehen. Also Ich glaube, das Argument, Merkel war schuld, ist sozusagen die Kulisse, die man so ein bisschen aufbaut. Aber die FDP hat schon daraus gelernt aus diesen 4 Jahren. Sie weiß, dass sie damals auch Fehler gemacht hat. Sie weiß, dass die Steuersenkungen, die sie versprochen hat, inmitten der damals aufkommenden Euro-Krise einfach schwer umzusetzen waren. Und sie weiß, dass sie bei der Aufstellung Fehler gemacht hat, was das Personal angeht. Also ich glaube, da gibt es schon einen selbstkritischen Prozess auch bei den Liberalen. Das Problem jetzt wäre eher, dass da natürlich eine Fraktion neu in den Bundestag kommt, mit vielen möglicherweise auch neuen Personen, wo man nicht so genau weiß, ist eigentlich dann genug Personal da, um so eine Regierung auch überzeugend zu bestücken. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es Herrn Lindner lieber wäre, die ersten 4 Jahre in der Opposition zu verbringen, dann nochmal richtig auf die Pauke zu hauen und dann möglicherweise in eine Regierung zu gehen. Aber wenn die Mehrheiten das nicht hergeben, beziehungsweise wenn die Mehrheiten es hergeben, in die Regierung zu gehen, wird er sich dem nicht entziehen können.
Sie haben eben gesagt, das Verhältnis von Merkel zu Lindner ist ein anderes als zu Westerwelle. Jetzt haben wir in Deutschland einen gärenden Verdruss an der Großen Koalition. Die SPD weiß, das Bündnis ist nicht gut für sie und macht vor allen Dingen die CDU satt. Und die CDU wiederum, die muss dem Eindruck entgegenwirken, dass sie erstarrt. Kommt da so ein Christian Lindner dann nicht doch wie gerufen? Der junge Kerl an Merkels Seite, der mal frischen Wind reinbringt und die Türen aufmacht, damit die Berliner Republik nicht erstickt?
Das mag vom ersten Eindruck her so sein, aber Regierungsarbeit ist dann eben gleich nochmal was ganz anderes. Also Guido Westerwelle war ja damals auch noch nicht so alt, als er als Außenminister dann in die Regierung gewechselt ist. Und Sie haben 4 Jahre lang verfolgen können, welche Schwierigkeiten das mit sich gebracht hat. Und genau so wäre es natürlich bei Christian Lindner auch. Der ist jetzt nur in der Opposition gewesen, sowohl in Düsseldorf, also im NRW-Landtag, wie auch im Bund. Da kann man viel erzählen und viel versprechen und auch viel über Image und solche Dinge machen. Aber in der knallharten Regierungsarbeit sieht das dann natürlich anders aus. Deswegen glaube ich, dass dieser erste Eindruck, da mischt ein Junge jetzt die politischen Verhältnisse auf, der würde sich, glaube ich, sehr schnell verflüchtigen.
Nico Fried war das, der Berliner Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Schnöde Sachpolitik und mühsames Regieren sind dann eben doch was anderes als lautstarker Wahlkampf. Die FDP wird sich beweisen müssen in NRW und in Schleswig-Holstein. Ein Selbstläufer wird die Bundestagswahl für sie jedenfalls nicht. Aber das Image der Spaß- und Umfallerpartei, einer elitären Partei der Besserverdienenden, die Klientelpolitik macht, das dürfte sie inzwischen abgestreift haben. Berlin, wir fahren nach Berlin, die Rückkehr der FDP. Mal schauen, wie das klappt und ob's klappt. Mein Name ist Barbara Pieroth.